Diesmal war es besonders lang. 168 Kilometer, über 8500 Höhenmeter und 2 Nächte ohne Schlaf. Gemeinsam mit Gerd bin ich beim ZUT 100 gestartet. Allerdings kam bei diesem Rennen nur einer von uns ins Ziel an. Es geht um mentale Grenzen, physische Signale und große Entscheidungen. Wir nehmen euch mit auf den Zugspitz Ultra Trail durch alle Höhen und Tiefen im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz viel Spaß und wir gehen rein.
Ja, Gerd, erstmal Cheers.
Cheers, Holger.
Ich trinke mal kurz einen Schluck und würde sagen, auf dich. 168 Kilometer, knapp 6550 Höhenmeter.
8500.
Oh, Entschuldigung, da bin ich schon falsch abgebogen.
Da wird nichts verschwiegen hier.
Und jetzt muss ich rechnen, 32,5 Stunden, ne?
Ja, ziemlich genau das.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Du bist jetzt ein wahrer Ultraläufer.
Ja, das ist wohl so, dass das jetzt funktioniert hat, in der Tat.
Wahnsinn, ich würde einfach mal sagen, es gibt wahrscheinlich viel zu besprechen und viel in deinem Kopf, was los war. Aber wir fangen erstmal am Anfang an. Wie lief denn die Vorbereitung?
Ja, die Vorbereitung war ja sehr dadurch geprägt, wie wir das ja, glaube ich, beide auf Madeira empfunden haben, ne? Dass man gedacht hat, das war überhaupt nicht das, wofür wir da hingeflogen sind. Man hat wenig Positives mit nach Hause genommen, außer vielleicht die Tage nach dem Wettkampf, wo wir da schön in der Sonne noch gesessen haben. Aber ansonsten habe ich von dem Wettkampf wenig Positives mitgebracht und auch einige klare Signale meines Körpers, dass der das überhaupt nicht geil findet, dass ich in 6 Wochen das nächste geplant habe. Und es stand, ja, ich würde sagen, 10 Tage vor dem Wettkampf, 50-50 maximal, dass es funktioniert. Habe viele kleinere Themen gehabt, muskulär oder ja, irgendwas, ISG, ist das jetzt richtig, steht die Hüfte schief oder nicht, beim Physio gewesen, gedacht, dann ist es. Danach irgendwie so einen Night Run gemacht, der sich angeboten hatte, weil ich sowieso irgendwie irgendwo zugeguckt hatte und dann dachte, ja, die 25 Kilometer laufe ich jetzt schnell nach Hause, das ist dann gut, dass du auch die Lampe nochmal drauf gehabt hast und nach 5 Kilometern wusste man schon, es wäre gut, jetzt ins Taxi zu steigen, weil der Körper jetzt schon sagt, da stimmt irgendwas nicht. Hat man natürlich durchgezogen und danach ging erstmal 3 Tage gar nichts mehr. Also es war viel Unsicherheit in den Wochen vorm ZUT und da hat mir ehrlich gesagt geholfen, dass ich gesehen habe, dass du aus Madeira, so bei meinem Empfinden, so ein bisschen dir das Learning rausgezogen hast, na, ich mache jetzt aber noch mal ein bisschen was. Also immer, wenn ich dir gefolgt auf Strava und wie auch immer, haben wir ja schon gesehen, der Herr Fink, der schont sich nicht, da geht was. Von daher, das war so ein bisschen der Anreiz, zu sagen, ich möchte unbedingt an der Startlinie mit dir zusammenstehen. Und das hat ja zumindest auch noch geklappt.
Das hat geklappt. Ja, Madeira hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil Witterung in Verbindung mit einem Terrain, was doch technisch anstrengender ist als Asphalt, egal mit welcher Steigung oder eben ohne, dass das doch ein anderes Pflaster ist. Und bis letzter Woche sah das Wetter in Europa und Deutschland ja nicht besser aus.
Ja.
Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte einfach keine Lust. Also Madeira hat mich ein bisschen gebrochen. Ich muss auch jetzt rückblickend sagen, 5, 6 Wochen, ich weiß nicht, wie viel genau, seit Madeira, ist auch echt knapp zwischen zwei Ultras. Also unmittelbar da mit dem Training begonnen, weil echt ein bisschen Panik bekommen auch. Und das, ja, Bittere ist ja eigentlich, ich bin, glaube ich, echt gut vorbereitet gewesen.
Das war auch mein Eindruck, in der Tat. Also ich habe echt ein bisschen Bedenken gehabt, was mich da leistungstechnisch bei dir erwartet, im Sinne von, wird mich das nicht ein bisschen überfordern, weil der Kollege...
Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Nur weil ich 3-mal auf dem Stairmaster war für 2-mal 3 Stunden und 1-mal 1 Stunde.
Ja gut, aber ich weiß ja, was du schon machst, wenn du da nicht bist.
Ja, also das war sozusagen, ich sag mal, körperlich habe ich mich echt bereit gefühlt. Bis auf ein bisschen, da kommen wir gleich zu sprechen, bis auf ein bisschen laufende Nase. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin hier nicht an den Start gekommen und habe gesagt, ich bringe das Ding auf jeden Fall nach Hause. Ich bin mit Zweifel an den Start gekommen und ich glaube, das war auch ein großer, großer Grund, warum ich dann auch entschieden habe, abzubrechen.
Da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf und ich habe allergrößten Respekt vor der Entscheidung. Ich habe in den Tagen und Wochen vorher, du hast es angesprochen, Lust war überhaupt keine da, Vorfreude gar nicht, 0,0. Es war ja hier an der Zugspitze speziell, man folgt ja auch immerhin einschlägigen Kanälen, wo einem dann das Bergwetter präsentiert oder ähnliches.
Was du mir einmal pro Woche geschickt hast, dass hier doch wieder noch ein Schneesturm oben auf dem Gipfel stattgefunden hat.
Mit den Schneefeldern hatte ich ja letztes Jahr so ein Ding, wo ich mir dann die Haut in drei Lagen vom Schienbein abgerissen habe. Da habe ich nur gedacht, nee, bitte nicht irgendwie nach diesem Matsch-Inferno da und dem Moddermonster auf Madeira jetzt dann irgendwie so eine Schneeballschlacht. Das hat wenig Vorfreude verbreitet. Das wurde in den Tagen vor dem Wettkampf besser, mit der Wetterbesserung, die hier dann auch eingetreten ist, dass man das Gefühl hatte, es ist zumindest von den äußeren Bedingungen erstmal alles bereitet und dann Schritt für Schritt, der Weg ist das Ziel, wir sind beide da, wir können beide starten, da waren schon viele Haken dahinter, das ist schon mal sehr, sehr positiv.
War das, als du dann gestartet bist, war das genauso? Also das Mindset so, jetzt gehen wir rein und jetzt wird das Ding bezwungen?
Ja, also der Körper hat eigentlich bis zuletzt immer noch irgendwie so ein bisschen rumgezickt, wo ich schon dachte, wie geht man denn damit um? Ignoriert man das einfach ganz geflissentlich? Spoiler Alert, das war meine Lösung. Oder wie macht man da irgendwie, sagt man, das ist unvernünftig, das macht gar keinen Sinn. Ich mache das lieber dann nächstes Jahr. Die Zeit war einfach zu kurz zwischen Madeira und jetzt. Am Ende habe ich mich entschieden, nein, jetzt ist jetzt. Und es gibt immer die Möglichkeit auszusteigen, auch während des Laufs. Und mit dieser, sag ich mal, wie sagt man, Sicherheitsnetz im Hinterkopf hat man sich gedacht, warum nicht, give it a go.
Wie fandest du die Stimmung? Also wir sind ja kurz zum einmal in die Historie geschaut. Letztes Jahr Zut Ultra, 106 Kilometer, 107 Kilometer, da ist der Start gewesen, auch in diesem Jahr um 22.15 Uhr. Das heißt, man läuft los mit der Dämmerung, die Sonne ist schon untergegangen. Und dieses Jahr sind wir gestartet um 8 Uhr abends. Also ein Donnerstag, 8 Uhr abends, fast 24 Stunden vor dem Ultra. Das Feld war ja auch recht mager, ne? Ich glaube, 300 LäuferInnen waren am Start.
Finde ich super.
War genau süß, geil, kein Stress, keiner nirgendwo sich irgendwo in die Quere gekommen, auch auf den ersten Kilometern, was ja häufig der Fall ist. Ich fand aber, es war schon sehr still. Also jeder, ich habe das Gefühl gehabt und das habe ich bei uns beiden jetzt auch wahrgenommen, jeder war so ab Kilometer 1 im Energiesparmodus. Also es waren auch nicht die Anzahl der Gespräche, die man sonst so bei Ultras hat, auch links und rechts, oder?
Ja, es war offensichtlich noch, es ist, das muss man so konstatieren, nochmal ein Unterschied zwischen 100 Kilometern und 100 Meilen, auch was das Mindset der Leute anbetrifft. Gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Es ist halt ein Unterschied, ob es eine Nacht ist oder vielleicht dann doch anderthalb oder sogar zwei. Und deswegen ist dieser Energiesparmodus halt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Modus, um dann auch die Möglichkeit zu haben, die Kräfte gut einzuteilen. Tatsächlich gab es ja gar nicht diese Drängelei oder dieses Unentspannte, wie ich gehe nochmal drei Reihen vorne, weiter nach vorne, um auch direkt die Uhr drücken zu können. Das war sehr entspannt. Das fand ich auch gut. Also Helfer sowieso hier immer wieder 1+ mit Sternchen.
Mhm, voll. Na, Organisation klasse. Generell auch, ne?
Eigentlich. Ja. Doch, also vielleicht auf die Helm-Episode, da habe ich ja zwischendurch auch gedacht, Freunde, muss also, weiß ich gar nicht. Und dann kam immer das Schild, hier beginnt die Helm-Sequenz, ich gucke hoch, sehe nur noch irgendwelche Klettersteige und denke, ach nee, okay, alles klar, das war auch berechtigt.
Ja, der Klettersteig, also ich habe ja so gesehen von der neuen Strecke gar nichts mitbekommen, also die neue Distanz, also die 100 Meilen in diesem Jahr bei der Zugspitze, bei dem Zugspitz-Ultra-Trail, waren ja neu. Das war quasi, wie heißt es, nicht Finale, mein Gott, Premiere, so. Mhm. Und die neue Distanz, die wird quasi in der Mitte drangehangen, eine neue Schleife, ab Kilometer 40 bis 100. Das waren die extra 60 Kilometer. Davon habe ich nichts mitbekommen. War aber trotzdem irgendwie ein bisschen anderes Race als letztes Jahr. Also von der Wahrnehmung, allein weil man schon 2 Stunden vorher gestartet ist. Und ich fand es deutlich laufbarer, weil es natürlich staubtrocken war. Im Vergleich zu letztem Jahr, als es ja relativ schnell angefangen hat zu regnen, glaube ich, noch in der Nacht, in der ersten Nacht.
In der Nacht noch nicht, aber es war generell matschiger auch letztes Jahr schon.
Ja, weil ich erinnere mich an die, also an jeden Downhill, da musste man schon gucken, dass man nicht wegrutscht.
Ja.
Und das war in diesem Jahr schon deutlich entspannter und einfacher. Nichtsdestotrotz war es irgendwie anstrengend. Also für mich dann nochmal besonders, weil mein Mindset nicht ganz da war und ich ab Kilometer, sagen wir mal 3 bis 41 nonstop mit dem Gedanken gespielt habe, soll ich jetzt abbrechen oder nicht? Meine Nase läuft und es wird nicht besser. Und dann habe ich gemerkt, boah krass, der Körper, also ich sag mal rein physisch, alles tipptopp. Kein Jucken, kein Zwicken. Diese 41 Kilometer mit den 2.500 Höhenmetern bis dahin, toi, easy weggesteckt. Aber wenn der Kopf nicht mitspielt, dann ist das Selbstmord. Also selbst wenn ich das geschafft hätte, dann wäre das mental so viel anstrengender gewesen, als wenn irgendwas gezwickt hätte. Das ist Wahnsinn.
Ich glaube, der Punkt, vielleicht gehen wir dann ja auch gleich direkt an die Stelle rein, der für dich da relevant war, war ja die Gesamtbetrachtung der Situation. Ne? Also wie viel Sinn macht das jetzt, gegen die offensichtlichen Widerstände deines Körpers die Entscheidung mit dem Kopf zu treffen, das ignoriere ich. Und die Tatsache, dass du sagst es selber, ab Kilometer 3 in diesem inneren Dialog warst, die ist ja schon der erste Indiz dafür, dass es ein Thema war. Ne? Weil sonst ist man ja in diesem Modus gar nicht drin. Sonst kann man das ja zur Seite schieben und muss sich damit nicht beschäftigen.
Wie so ein Zwicken.
Ja, genau. Ja. Vielleicht ein Wort, bevor wir da auch noch tiefer einsteigen können, mit der früheren Startzeit für uns. Das fand ich super, muss ich echt sagen. Du läufst im Hellen los, ist was anderes, als wenn du im Dunkeln losläufst. Du brauchst noch keine Lampe, du siehst noch, wie geil die Berge da, Sonnenuntergang, einen richtig guten Vibe erzeugt. Also bei mir jedenfalls, fand ich richtig gut. Da geht man in die Anstiege rein, dann denkt man sich, ach ja, genau, ich kann mich erinnern, letztes Jahr war ich mit der Lampe durch, dann bin ich zum ersten Mal auf die Fresse geflogen. Da bin ich schon halb aufgerissen. Alles klar, jetzt aber ein bisschen aufpassen. Und irgendwie eine halbe Stunde später hat es mich dann zum zweiten Mal gerissen. Das war dann schon so, ich dachte, wuff, jetzt aber mal. Jetzt, also das sollte es jetzt gewesen sein mit dem mit den Stürzen. Im zweiten da auch ein paar gute blaue Flecken mitgenommen.
Da hast du mir noch das Video geschickt, wie es passiert ist. Da hast du nämlich, da wolltest du oder hast mich gefilmt, solide, stabil, bis zu dem Punkt, als es halt nicht mehr stabil war.
Zerrissen hat. Und jetzt muss man echt sagen, ne? Warum filme ich da rum? Das ist doch gefährlich. Ja, und aber das war echt ein Waldweg. Also das war jetzt nicht im Gelände. Das ging nicht bergauf, nicht bergab. Wir waren in der Ebene. Und da ist halt ein Stein, hat ein bisschen hochgeguckt. Und dass man darüber stolpert, nach weiß ich nicht wie vielen Stunden, okay, nach 1,5 Stunden hätte es jetzt noch nicht sein müssen.
Naja, ist ja noch gut gegangen. Ja. Ist ja, also gehört ein bisschen auch dazu. Ich glaube, so komplett ohne Sturz. Toll. Der, wo auch nichts passiert, das ist ja irgendwann ist der Fokus halt nicht da oder man denkt an was anderes oder sieht es nicht.
Aber es zeigt, wie schnell das halt passieren kann. Ne? Und wenn dann halt nicht auf den Oberschenkel, sondern vielleicht aufs Knie fällst, hast du ein dickes Knie, dann bist halt, hast den Dialog nämlich auch direkt. Mache ich hier weiter oder lasse ich es besser?
Ja, und dazu sozusagen noch einmal dazu, dass jetzt auch über diesen Tag verteilt oder auch gestern ganz viel gesprochen, auch mit links und rechts LäuferInnen, die ebenfalls abgebrochen haben oder auch an der Verpflegungsstation, an der ich rausgegangen bin, an der 4., da habe ich ja auch nochmal mitbekommen, wie so der, das kriegt man ja sonst nicht mit als Läufer, ne? Du startest, snackst ein bisschen, siehst irgendwie die gleichen 10 Nasen, die entweder dich überholen oder die mit dir mitlaufen, die gleiche Pace, aber jetzt an so einer Verpflegungsstation mal ein bisschen länger zu verweilen, ich war dann glaube ich 1,5 Stunden oder so da, bis das Shuttle kam, uns mitgenommen hat und wir zum Ziel gebracht wurden, in der Nacht, dann nochmal zu sehen, wer da noch so an den Start geht, wie da die Einstellung ist, und wie viele Leute aus welchen Gründen abbrechen. Das war für mich nochmal ein bisschen, ja, kein Schlag ins Gesicht, aber der Vergleich war schon ein bisschen bitter, weil da war jemand kreidebleich, weil gebrochen und konnte einfach, hatte extrem Kreislauf, musste aus medizinischen Gründen, wurde er dann rausgenommen. Dann gibt die Gespräche, die man da mitbekommt, das sind dann auch völlige Überschätzung, also körperliche Überschätzung. Oder jemand, der was am Knie hat, also wirklich so physische Probleme. Und dann sitze ich da im Schnupfen.
Und ja, wobei man ja, also ich finde, wir sollten das nicht relativieren. Und ich glaube, gerade diese Eindrücke der letzten Tage haben das auch nochmal gut unter Beweis gestellt. Wir haben ja gerade auch schon mal drüber gesprochen. Für mich war das ja auch von außen, ich habe ja eher, ich nehme mich von außen wahr, ich merke, der ist nicht hundertprozentig fit, aber er weiß es ja am besten selber, ne? Und die Nase ein bisschen läuft okay. Von den Symptomen von außen betrachtet hätte man gedacht, 50-50, kann man schwer sagen, ne? Ob das jetzt einfach nur so ein Laufschlupfen ist oder, keine Ahnung, beginnendes Fieber, Kopfschmerzen, alles, was dazugehören kann. Und die Tatsache, dass du dann, das war so mein Eindruck, wir in den ersten Stunden, wo wir bei anderen Läufen häufig auch schon in Themen eingestiegen sind, da hat man schon gemerkt, der Eugen hat noch was anderes im Kopf. Ne? Also entweder ist es wirklich so ein bisschen dieser Energiesparmodus plus, hatte ich natürlich anfangs drauf gehofft. Und dann bist du aber ja irgendwann doch mit der Sprache rausgekommen und hast gesagt, ich überlege, ob ich besser aussteige. Ja, und wir haben da ein bisschen drüber gesprochen. Du hast auch erläutert, was für dich dafür spricht. Ich konnte das nachvollziehen. Ich habe mit mir selber gerungen, aus rein egoistischen Motiven dich versuchen zu überreden, weil ich dich natürlich lieber dabei gehabt hätte. Aber mir war relativ schnell klar, nach einigen Gedanken, das wäre der falsche Weg. Also das kann ich. Ich kann da nicht von außen drauf schauen, dir sagen, was die richtige Entscheidung ist, sondern das kannst nur du treffst, hast du getroffen, und mein Eindruck ist von der Bewertung, das war eine sehr schwierige Entscheidung, die allen Respekt abnötigt, dass man da eben sagt, gerade weil nicht das Knie auf die doppelte Größe angeschwollen ist, gerade weil du nicht irgendwie keine Nahrung mehr bei dir behalten kannst, sondern eben aus dieser 50-50-Situation vielleicht, offensichtlich war es eine 70-30, kann ich nicht sagen, ne? Aber aus einer von außen drauf standen 50-50-Situation so eine vernünftige Entscheidung zu treffen, also das nötigt mir großen Respekt ab.
Ich habe halt, ich würde sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das richtig nach hinten losgehen kann, und ich mache mal sozusagen einen Blick zurück, kurz vor Silvester, Charity Run, 100 Kilometer gemacht mit so auch einem ganz leichten Schnupfen. Ganz gleich, ein paar Tage davor krank gewesen, dann aber fit geworden, dachte ich. Und das Ergebnis nach 100 Kilometern war 4 Wochen todeskrank. Und wirklich die auch noch ein paar Nebeneffekte, wie so ein Tinnitus, der immer mal wieder kommt seitdem. Und ich habe mir geschworen, dass ich das nicht nochmal mache. Um keinen Preis, wirklich für nichts der Welt. Weil das es einfach nicht wert ist. Und ich befürchte, oder glaube, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, dann wäre ich hier gestern, weil dann hätte ich das halt durchgezogen. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich ähnlich, wenn nicht vielleicht schlimmer, weiß man nicht. Aber umso, also worauf ich hinaus möchte, leider gehören diese Sachen dazu, damit man mal so seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Oder so eine richtige Klatsche. Wo sind die Grenzen? Wie fühlen die sich an? Also bei mir ist es ganz klar, wenn ich schlucke und ich merke hinten, da ist was angeschwollen, dann ist das ein Alarmsignal. Wenn ich mir, wann haben wir die Stirnlampe angezogen? Ich glaube 2 Stunden nach Start ungefähr. Mhm. Stirnlampe angezogen und ich spüre meinen Puls in meinen Schläfen, weil da so die Birne am Glühen ist. Und da habe ich gemerkt, das kann nicht gut gehen. Vor allem, wenn ich da jetzt noch 140 Kilometer draufschraube, dann, das sind so für mich, also ich sage auch ganz bewusst, nenne die Symptome beim Namen, damit auch vielleicht jemand, der zuhört oder die, dann mal merkt, okay, wenn ich mal trainiere oder laufen gehen soll oder mal ins Gym gehe und mir geht's ähnlich, dann lass das bleiben. Weil ich glaube auch, der Trainingseffekt, der bleibt ja eh komplett aus. Der Körper hat andere Probleme. Und selbst bei Wettkämpfen, also da ist auch jemand ausgestiegen, der gesagt hat, nee, oder musste aussteigen aus medizinischen Gründen, der da halt ein bisschen kreidebleich war. Und sein Argument war, nee, ich mach das, weil ich habe richtig viel Geld für den Startplatz bezahlt. Da merkt man auch so, okay, ja, aber boah, falsche Motivation, ganz falsche Motivation. Weil das kann so nach hinten losgehen. Also teilweise sind ja die, selbst bei Kilometer, ab Kilometer 20 ging es ja Schuss rechts bergab. Da machst du einen falschen Schritt und dann war es das wahrscheinlich tatsächlich.
Mhm. Ja. Für mich würde das tatsächlich unter dem Begriff Selbstversorger zusammenfassen wollen. Ja, weil ich glaube, das können ganz viele relaten, die schon mal Sätze gehört haben, wie stell dich nicht so an. Ja, das sitzt, glaube ich, in ganz vielen sehr tief drin, dass man das Gefühl hat, es ist doch nur ein Schnupfen. Mir tut doch nur ein bisschen der Kopf weh. Nee, Leute, das ist euer Körper signalisiert da was. Und dann die Entscheidung zu treffen, nein, ich kümmere mich um mich selber und breche hier ab, das Selbstversorge. So gut gemacht, Eugen.
Hat sich in dem Moment nicht so richtig angefühlt, muss ich sagen. Also war dann auch der Moment, in dem ich es ja ausgesprochen habe. Dann ist mir, hatte ich ja ganz kurz einen emotional Breakdown und das hat auch nochmal gezeigt, wie wichtig das ist. Also jetzt subjektiv, objektiv vollkommen scheißegal, ob ich das Ding bestehe, also ob ich das Ding zu Ende laufe oder nicht, aber subjektiv dann wirklich dann mal zu merken, oh krass, ich werde hier gerade richtig emotional, da kommen die Tränen, oh Wahnsinn, was das mit einem macht. Also sowohl an den Start zu gehen, das Ganze durchzumachen, die Entscheidung zu treffen, danach sich damit auseinanderzusetzen, alle Gespräche danach zu führen, denkt man gar nicht. Also auch über sich selber. Und dann kann man das jetzt auch mal ganz kurz abhaken, weil ich war dann ab 41, haben wir uns umarmt. Da habe ich gesagt, viel Erfolg. Auch kleinen Shoutout an Marco Silvestri, der hier,
Ehre.
Der hier irgendwie von Start bis zur Verpflegungsstation 3 mit dem Mountainbike rüber gebottet ist, um was aufzunehmen fürs YouTube-Video. Und bei der vierten war der auch am Start und hat er auch gesagt, ja, ich bleibe hier noch ein bisschen, ich filme mal noch ein bisschen links und rechts. Also danke da auch nochmal für. Und ja, ab dann habe ich dich verabschiedet und da warst du auf dich alleine gestellt. Und jetzt beginnt nämlich das eigentliche Gespräch hier im Podcast. Denn ab dann hast du 120 Kilometer alleine. Und ganz viel Sonne und ganz viel Herausforderung mit dir selbst.
Ja.
Wie war die, als du realisiert hast, weil es geht ja ganz viel um Erwartungshaltung, ne? Das hat der Madeira ja auch. Verpflegungsstation wird angepriesen mit, die kommt in 11 Kilometern und wenn sie nicht nach 11 kommt, dann ist man schon ein bisschen enttäuscht. Wie war das mit der Situation, als ich dann gesagt habe, ich breche ab? Weil die Erwartungshaltung war ja bei dir schon, wir machen das Ding zu zweit.
Ja, definitiv.
Und dann war ich halt nicht dabei.
Das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich darüber nachzudenken, gehe ich jetzt auch aus? Erwartet Eugen das vielleicht sogar von mir? Wir haben darüber gesprochen. Du hast gesagt, naja, auf gar keinen Fall. Zieh durch, ne? Und dann gibt es natürlich auch mal so die eine Stimme, die sagt, ach guck, aber du hattest doch auch diese Probleme muskulär, vielleicht solltest du das einfach nutzen und dann sagt doch auch keiner was, also geh doch auch raus. Habe ich aber gar nicht gefühlt in dem Moment. Also ich habe keine körperlichen Beschwerden gehabt, von daher habe ich erstmal gesagt, lauf halt weiter, guck mal, was passiert, das ist der neue Streckenabschnitt, den kennst du auch noch nicht. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt okay gefühlt und dann muss ich sagen, diese 60-Kilometer-Runde, die da neu dazu war, zu der Strecke, die wir schon kannten, das war so ja der erste Abschnitt, auf den ich mich dann gedanklich fokussiert habe. Generell muss man vielleicht nochmal sagen, 160 Kilometer oder so ein bisschen mehr, ist natürlich noch schwieriger in kleine Brocken zu packen als vielleicht ein Marathon oder ein Halbmarathon oder ein 10-Kilometer-Lauf, wobei das anfangs natürlich genauso groß erscheinen kann, dann will ich überhaupt nicht kleinreden, aber wenn ich sage, ich laufe jetzt Kilometer für Kilometer und ich eingeschafft habe, schaffe ich auch noch einen, dann finde ich das super, toller Anreiz, also Spoiler Alert, habe ich irgendwann auch die Taktik habe ich irgendwann auch angefangen zu sagen, okay, eine Minute Powerwalking, eine Minute, einen Kilometer laufen. Das ist ja so die Basis. Man packt sich das irgendwie in kleine Etappen runter. Und das war so meine größere Zwischenetappe, zu sagen, jetzt guck dir halt die neue Runde an, mach da Anstieg für Anstieg und guck mal, wie das gefällt, wie du durchkommst, wie du dich danach fühlst. Und ja, so großartig Zeit darüber nachzudenken war auch gar nicht, weil nach der VP kam relativ schnell ein Anstieg, wo ich schon gehört habe, als du ausgestiegen bist, habe ich an der Verpflegungsstation, das war der einzige Moment, wo es nicht so ganz transparent ausgeschildert war. Weil normalerweise hast du ja in VPs immer so dieses Schild gehabt, okay, das ist die nächste VP. An der war das irgendwie noch nicht vorbereitet. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ich habe so gehört, wie einer anderen Starterin erklärt wurde, ja, das ist jetzt echt ein brutal steiler Anstieg. Aber dann, danach wird auch irgendwie anders, aber auch sehr schön. Mhm. War ja noch nachts, du läufst auf diesen Anstieg zu und dann sieht man halt schon die Stirnlampen, wo die sich bewegen, irgendwo oben.
Ja, die hat man noch von der Verpflegungsstation gesehen, ja. Und das war echt hoch.
Also, wir haben auch gesagt, komm, wir gehen mal rein. Turns out, das war technisch für mich schon grenzwertig. Jetzt, ne, wir sind ja Flachland-Tiroler. Das ist für jemanden, der erfahren in den Bergen ist, alles nicht, ja, alles kein Problem. War vielleicht ganz gut, dass es noch dunkel war, weil dann sieht man immer nicht so die Höhe, die so drumherum ist. Ja, es war schon, man braucht ja alle Gliedmaßen, ne? Also Stöcke waren im Weg. Es war kein Anstieg, den man mit Stöcken gut absolvieren konnte, sondern musste auch die Hände dazu nehmen. Da waren auch ein paar Leute um mich rum. Das hat es auch ein bisschen einfacher gemacht, weil teilweise gar nicht so genau klar war. Aber das hat nichts mit Ausschilderung zu tun, sondern weil es einfach so ein bisschen versetzte Wege waren, ob es jetzt rechts oder links weitergeht. Da war man dann erstmal so ein bisschen gefangen. Der Downhill war auch zäh halt. Aber dann ging auch die Sonne auf. Toll. Also die Panorama.
Wollte ich gerade sagen, wie war der Moment?
Gigantisch. Das muss man sowieso sagen. Das hat auch meine Vorfreude in den Tagen vor dem Wettkampf nochmal getriggert. Geilstes Wetter, was du. Also, ja, war ein bisschen warm vielleicht, aber dass du die Chance hast, zwei komplette Nächte in den Alpen zu erleben von Sonnenuntergang mit einem fast Vollmond. Und dann Dämmerung ab 4 Uhr, kurz nach 4, mit einem Sonnenaufgang. Wow, das war schon wirklich, wirklich Premium. Und das war halt so dieser Moment, die Sonne ging auf, man hatte diesen Downhill, man wusste, okay, das war jetzt scheinbar dieser ganz große, schwere Anstieg, dieser steile. Und da kam ein ganz tolles Stück, das war durch so Waldgebiete, vorbei auch an so einem Golfplatz. Das waren so Pinienwälder und man hat im Hintergrund die Berge gesehen, die Sonne war. Es waren fantastische, wirklich, das hat das Gemüt an der Stelle total befeuert. Unabhängig davon, dass es da halt noch sehr, sehr weit war, also noch über 100 Kilometer, um das im Kopf so klein zu machen, versucht man echt im Moment zu bleiben. Also es war so mein Ding, dass ich halt nicht versucht habe, darüber nachzudenken, was passiert irgendwann später mal, sondern versuchen, möglichst in diesem Moment einfach zu bleiben. Das hat ganz gut funktioniert und das hat definitiv auch deswegen ganz gut funktioniert, nachdem du leider nicht da warst, um sich anderweitig irgendwie zu beschäftigen, indem man die Landschaft wirklich in sich aufgenommen hat. Mega Wetter, tolle Landschaft. Dann war da auch noch, dann wurde es irgendwann warm. Da ging es einiges noch, weil viele in dieser neuen Runde, das war dann eher noch vormittags, da war es noch nicht ganz so heiß. Da hatte man teilweise auch noch Weste an, teilweise noch Langarm. Landschaftlich wirklich toll. Dann war so gedankliches Ziel, diesen Punkt zu erreichen, wo das Drop-off-Back mit den neuen Klamotten und zum Zähneputzen und allem, das war auch spannend, muss ich sagen, weil erst musste man gar nicht, ja, musste man da rein, dann sah man, das war so ein Hotel, das war jetzt auch kein Ein-Sterne-Etablissement, also man hat wirklich zweimal überlegt, dürfen wir da jetzt als Läufer einfach so rein, schmutzig wie wir sind? Aber ja, also schaut an dieses Hotel. Irre. Also sehr gepflegt, war auch runterklimatisiert, aber angenehm. Was die da für ein Buffet aufgebaut hatten, irre. Also mein Highlight, gab eine Kaffeemaschine. Du hast einen Kaffee gekriegt aus einer schönen aus einer schönen Tasse. Frisch aus der Maschine raus. Oh, beste. Super, dann da zum ersten Mal umgezogen, habe noch jemanden, einen Läufer kennengelernt, der mir, das war irgendwie alle, die ich getroffen habe und ein bisschen Ablenkung gesucht, wenn der Buddy nicht dabei ist. Und alle hatten unheimlich Redebedarf, mir zu erzählen, was für wahnsinnige Abenteuer sie schon bestanden haben. Boah, ich glaube, muss man sich selber auch dann mal hinterfragen, ob man im Freundes- und Bekanntenkreis ähnlich agiert. Werde ich jetzt mal versuchen, darauf zu achten. Das fand ich irgendwie unangenehm teilweise. Die Leute irgendwie mir erzählen, und da war noch, und dann kam noch, weiß ich nicht. Puh, ja, ah, alles klar, glaube ich euch. Aber stimmt schön. Hat mich ein bisschen abgelenkt, diesen Smalltalk da zu machen auf der Strecke. Nette Leute, also nicht falsch verstehen. Und dann wurde es irgendwann richtig warm. Dann kam ja diese, dann hat man den Helm aufgesetzt gegen Mittag und dachte erst, okay, darf ich jetzt einen Helm? Also es war ein ganz normaler Trail, fand ich schon ein bisschen, weiß ich gar nicht. Und dann kam halt das Schild, vorhin schon gesagt, ab hier den Helm tragen. Und da wurde auch sehr deutlich, warum. Also das war halt wieder jetzt kein Klettersteig höchsten Schwierigkeitsgrades, aber es war ein Klettersteig. Man musste sich auch wieder da festhalten. Ich hätte es anders nicht hingekriegt. Außer sich da an diesen Seilen hochzuziehen. Ne? Sonst hattest du keine Möglichkeit, da hochzukommen. Oder wäre halt sehr gefährlich gewesen, wieder rückwärts runterzufallen. Mega anstrengend. Es war dann richtig warm. Man hatte ja auch schon ein paar Kilometer und Stunden in den Knochen und eine nicht geschlafene Nacht. Das fand ich super anstrengend. Und da habe ich nur gedacht, boah, was kommt jetzt noch? Also, dann hatte ich auch gehofft. Und dann war das ja auch irgendwann so, dass man diese Runde dahinter sich lassen konnte. Dann schloss sich dann auch wieder der Kreis. Man kam wieder an der Stelle raus, wo du auch rausgegangen bist. Und ab da kannte ich ja eigentlich die Strecke wieder, weil das war dann die Strecke, die 107 Kilometer Strecke, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und das habe ich erstmals positiv empfunden, weil ich mir gedacht habe, naja, kenne ich ja, haben wir geschafft, schauen wir auch diesmal. Turns out, viel vergessen. Verdrängt vielleicht, ja.
Also das waren 100 Kilometer, waren da schon im Kasten. Mhm. 60 noch zu schaffen. Und höhenmetertechnisch müsste das ja auch schon mehr als, also deutlich mehr als die Hälfte gewesen sein, oder?
Ja, also ich habe ja selber eine großartige Uhr. Shoutout an dieses Fabrikat. darf man das nennen? Ich weiß es gar nicht.
Garmin Forerunner 965 haben wir beide.
Die habe ich mir ja letztes Jahr tatsächlich spontan auf der Messe gekauft.
Auch und hier bei der Zugspitze,
ja, ne? Ja. Richtig, ne? Und auch da, die hat so geil mitgemacht. Bis zuletzt ins Ziel. Alle anderen um mich herum schon unter dem Motto, meine Uhr ist ausgegangen. Oh, ich wünschte, ich hätte meine Uhr noch. Ich habe gedacht, ja, meine läuft noch. Haben wir tatsächlich die Höhenmeter, die ich auf meiner selber hätte gucken können, immer bei anderen erfragt. So unter dem Motto, wie viel ist noch? Wie viel haben wir schon? Und unterschiedliche Auskünfte bekommen. Aber an dem Punkt war schon so mehr als die Hälfte eigentlich. Mhm. Ja, genau, von den Höhenmetern.
Wie viel Uhr war es da? Noch 60 Kilometer. Das ist da haben wir, glaube ich, haben wir da schon telefoniert?
Nee, da noch nicht. Da haben wir nur geschrieben, glaube ich. Wie viel Uhr war das?
Freitagmorgen, es war schon hell. Es war Freitagmittag,
es muss gegen Mittag gewesen sein, kurz nach Mittag. Es war dann so, dass man die Wärme gemerkt hat. Die Verpflegungsstationen waren, insgesamt gab es ja 15, waren bis zu 15 Kilometer auseinander. Und das ist kein Vorwurf an den Veranstalter, ganz im Gegenteil. Diese 15 Verpflegungsstationen waren klasse. Aber 15 Kilometer bei hohen Temperaturen mit Höhenmetern dauern halt einfach wesentlich länger als in der Ebene. Also da redet man ja gern mal darüber, dass das dann 2 bis vielleicht auch 3 für die Leute, die sich im Zeitlimits-Korridor bewegen, ja auch nochmal deutlich mehr. Das kann auch 5-6 Stunden vielleicht dauern, dann diese 15 Kilometer. Und das war schon knapp, wirklich knapp bemessen, was Getränke anbetrifft. Ich hatte eigentlich 4 Flasks dabei. Also diese flexiblen Flaschen, die man sich so in die Weste stecken kann, die haben 500 Milliliter Volumen. Eine davon habe ich verloren beim Laufen in diesem technischen Anstieg. Zack, war sie irgendwann, wo war sie denn jetzt? Die war weg.
Also wenn jemand so eine schwarze Softflask findet mit Kraft drauf,
ja,
gerne bitte an den Besitzer zurückschicken.
Da habe ich noch 3,5 Liter, 3 Stunden körperliche Anstrengung ist zu wenig.
Und fast 30 Grad.
Ja, ne? Es war viel zu wenig. Man hat das Gefühl, man muss trinken. Aber es war halt nichts da. Das war die Zeit, wo man so ein bisschen am Struggeln war, weil man halt auch merkte, der Körper beginnt auf die Hitze zu reagieren. Und wir haben viele hier gesehen, die aussteigen mussten wegen Hitzeproblemen. Mhm. Und das ist auch alles andere als eine Schande oder ähnliches, sondern das Hitzemanagement war schwierig.
Vor allen Dingen, weil man es ja trainieren muss, ne?
Ja, genau.
Also vielleicht ein paar, die zuhören. Ich finde, jedes Jahr, entweder beim Berliner Halbmarathon oder spätestens, also dem im April, oder spätestens beim Wings for Life World Run im Mai, da kommt so ein Hitzeschlag an dem Wochenende.
Ja.
Und dann sind es plötzlich nicht 10 oder 12 Grad, sondern 25. Und wie damit alle zu kämpfen haben. Und dann schaffst du gar nicht die Pace, die du dir vornimmst, weil der Körper komplett dir einen Strich durch die Rechnung macht. Und ich finde das auch, also hier haben auch viele ja abbrechen müssen, weil es auch bei kürzeren Distanzen einfach nicht mehr machbar war. Weil der Körper gesagt hat, Storno.
Genau, und auch da nochmal ganz wichtig, finde ich, selbst wenn du dich vorbereitet hast, selbst wenn du alles gemacht hast, ein ganz tolles Konzept auf die Beine gestellt hast, es gibt keine Garantie dafür, dass dein Körper an dem Tag auch wirklich mit diesen Bedingungen klarkommt. Das gilt vom unambitioniertesten Amateur bis zum absoluten Spitzenprofi, dass du immer in eine Situation kommen kannst, dass dein Körper sagt, es ist mir jetzt too much, ich komme mit der Hitze gerade nicht klar. Und das ist eben genau der Punkt, wo spätestens die Vernunft einsetzen sollte, zu sagen, ich beende das jetzt hier heute, weil das ist gesundheitlich extrem riskant. Und das war tatsächlich eine Zeit von mehreren Stunden, wo ich da so ein bisschen am Struggeln war, zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um, was kann ich machen, um in der Situation, dass ja, die Körperkerntemperatur versuchen, irgendwie runterzubringen. Ich hatte so eine Laufcap auch auf. Ich habe dann an jedem Bach in den Bergen, da gibt es ja zum Glück einige, an dem man vorbeikam, diese Kappe immer in das kalte Wasser getunkt, auf den Kopf. Das war super angenehm und dann immer mit dem kalten Bergwasser Gesicht gewaschen, den Nacken versucht zu kühlen, immer getrunken auch davon. Ich musste immer so ein bisschen an eine Schottland-Story denken. Aber ich habe gedacht, sorry, ist alternativlos. Dann kotze ich halt irgendwann hier. Aber jetzt nicht zu kühlen und nicht alles versuchen mit dem kalten Sack. Das wäre einfach nicht gegangen, weil in der Phase gab es auch keine kalten Getränke an den VPs mehr. Weil auch diese Behälter stehen in der Sonne. Und du kannst in den Bergen nicht eine Logistik erwarten, dass sie da irgendwie noch einen Eistruck hochschicken, damit die Getränke gekühlt bleiben oder so. Ne? Und von daher waren diese Bergbäche waren wirklich Gamechanger an der Stelle und haben mich so ein bisschen gerettet, was dieses Hitzemanagement dann betrifft.
Das heißt, du wurdest zum Abend hin dann besser? Also als die Sonne schon fast unterging oder war das den ganzen Tag über?
Also zunächst mal ging es noch in einen längeren Anstieg, du morgens ausgestiegen warst. Mhm. Da hatte ich auch Kontakt mit einem Läufer, der mir dann auch sagte, oh, jetzt kommt dieser blöde Anstieg. Ich so dachte, welchen meint der denn? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da so ein wirklich Blöder dabei war. Und in meinem Kopf hatte ich mir nur diesen fantastischen Blick ins nächste Tal abgespeichert, den man nach dem Anstieg hatte. Und dann musste ich ihm nachher recht geben, das ist wirklich ein bisschen unangenehm, dieser Anstieg, weil der so langsam beginnt. Da ist man auch noch im Wald gewesen und dann kommt man halt komplett in die Sonne rein und ist, das sind glaube ich 600, 700, 800 Höhenmeter, die es da hochgeht, über freies Gelände. Da stand die Sonne natürlich komplett drin, dem konntest du auch nicht entgehen, da war kein einziger Busch mehr. Also da wusste ich, was er gemeint hat und war sehr froh, als ich oben war. Ja, das war ganz, weil das so ausgesetzt das Gelände war, da war so ein, also generell ja, Leute am Start gewesen, die supportet haben, das war ja irre. Und da war oben eben auch zwei Leute, die hatten so eine Musikbox dabei und die haben dich immer schon Luftlinie von 3 Kilometern gesehen. Dann haben die immer schon ganz gezielt, da lauf jetzt endlich los wieder, wir wollen jetzt hier mal was sehen von dir. Und die waren also wirklich weit entfernt, das hat einem, war cool. Also
ich finde es sowieso sehr beeindruckend bei vielen Ultra-Trails, auf Madeira war das teilweise auch so, dass so mitten im Nirgendwo steht jemand mit einer Boombox und schreit dich an. Und du denkst, A, wie bist du hier hingekommen? Und B, es ist 4 Uhr nachts, was machst du hier?
Ja.
Also großartiger Support, aber ja, wirklich, das ist, und das hilft. Lenkt natürlich ab, motiviert. Das war auch schon in der ersten Nacht, auf den ersten 40 Kilometern, gab es das auch ein paar Mal. Das ist schon sehr viel wert.
Ja, also ganz tolle Community, die hier sich um diesen Wettkampf herum verdingt, irre. Das ist schon sehr stabil, was die Leute hier leisten.
Ich habe mich, um ehrlich zu sein, auf diesen Downhill, von dem du gerade sprichst, wenn man dann halt lange hochgelaufen ist und dann zwischen in diesem Tal ist, links, rechts, das Gebirge, da habe ich mich schon sehr drauf gefreut, weil ich mich da sehr gut daran erinnern kann an letztes Jahr. Das war atemberaubend. Vor allem, als wir da lang gelaufen sind, letztes Jahr war die Sonne noch nicht oben, sondern die ging gerade erst auf. Ja. Das war schon sehr magisch.
Ich konnte es nicht ganz so sehr genießen dieses Jahr, weil die Sonne, wie gesagt, fast im Höhepunkt stand und man da schon ziemlich kaputt war. Und halt, das war die Phase, die sich dann auch noch relativ lange gezogen hat, wo man das Gefühl hatte, ich muss trinken, ich muss was Kaltes trinken, ich möchte jetzt 1,5 Liter Wasser einfach ächzen. Und das hat einen lange begleitet, dieses Gefühl, dass immer dass der Körper immer signalisiert hat, du musst mehr trinken. Man hat viel getrunken, aber es hat halt nicht gereicht. Ja.
Mhm. Naja, ich meine, du sitzt hier mit der Medaille, in Anführungsstrichen Medaille.
Ja, da, darüber könnte man sprechen, über das Design, aber gut, jeder hat ja einen anderen Geschmack.
Dann gab es ja noch, also der, es gibt ja so ein paar Anstiege. Eigentlich bei jedem Ultra-Trail gibt es ja so 2, 3, 4 richtige Brecher. Und das sind die, die auch richtig wehtun und die einen wirklich mental was abverlangen. Und hierbei war das ja kurz vor Schluss, was war das, aus den letzten 20 Kilometern, da vor der Cheering Zone der Nomads, die ja bei dir leider nicht so gut besetzt war, weil es halt natürlich, also natürlich nicht so gut besetzt war, weil es mitten in der Nacht war. Da gibt es ja diese Serpentinen, die hochgehen und hochgehen und hochgehen und hochgehen. Und das auch noch nachts.
Ja, das war ein schwieriger Abschnitt. Ich bin von der Verpflegungsstation Elmau, die relativ weit unten liegt. Das ist die letzte, bevor es dann hochgeht auf die Alpspitze. Mich losgelaufen, habe mich relativ frisch gefühlt, hatte so dieses, komm jetzt, du hast schon so viel hinter dir, machst es jetzt fertig. Und man hatte da auch nochmal so ein bisschen Mut geschöpft zu sagen, sich nochmal umgezogen und so wirklich gedacht, komm.
Ach stimmt, da war der zweite Beutel, ja, ne?
Genau, das hat sich auch richtig gut angefühlt. Nochmal gut verpflegt, auch nochmal gesagt, komm, jetzt zieh durch, auch mit der Verpflegung, auch wenn es manchmal schwerfällt. Bin da auch alleine, also bis zur VOP davor bin ich mit jemandem zusammengelaufen, das war auch ganz kurzweilig, dann habe ich aber so gedacht, ne, ich ziehe es jetzt alleine durch, fühle mich gut, gib ihm. Der Anstieg, der danach kommt direkt, der ist auch schon giftig, aber der ging richtig gut hoch, da war ich relativ frisch wieder, erstaunlicherweise, und dann wurde es so einsam, tatsächlich. Also so wirklich so ein bisschen, dass ich dachte, wenn ich mich jetzt verlaufe, ich weiß überhaupt nichts. Ich wüsste nicht, wen ich anrufen soll. Ich weiß gar nicht, was ich dann machen soll. Und da war niemand. Ja? Die Sonne ist dann untergegangen. Licht an. Du läufst halt komplett alleine durch diesen Wald und denkst einfach nur, stimmt das hier? Bin ich überhaupt richtig? Habe ich noch, gucke ich auch regelmäßig auf die Kennung. War noch okay. Da bin ich auch noch auf einen weiteren Läufer aufgelaufen und mit dem auch so ein bisschen zusammengelaufen. Einfach das kam dem auch ganz gelegen, ne? Weil er auch gesagt hat, das ist ganz gut, dass du kommst, dann ist man nicht ganz so alleine. Mhm. Dann haben wir so ein bisschen die Zeit geteilt. Ist tatsächlich Meinung. Also ich war dann so gedanklich wirklich bei diesem, okay, jetzt gleich nochmal diese Serpentinen da hoch, danach noch oben nochmal diesen zusätzlichen Anstieg da hoch. Und dann hast du es aber. Dann geht es nur noch runter. Und selbst wenn du das alles ganz langsam zu Fuß gehst, dann bist du durch. Ja? Und dann sind wir da so Richtung Einstieg in diesen Anstieg gelaufen. Und ich hätte Stein und Bein geschworen, das sind wir letztes Jahr so nicht gelaufen. Das ist doch 100% sind wir hier nicht lang gekommen. Ich glaube tatsächlich, dass es anders war.
Ach, dass sie die Strecke wirklich verändert haben?
Vielleicht. Also ich würde sagen, ja. Ich würde also vor Gericht beeiden, das sind wir letztes Jahr nicht gelaufen. Muss ich eigentlich nochmal bei Strava gucken. Da könnte ich es eigentlich sehen. Und dann passierte tatsächlich, dass der, ich glaube Martin hieß er, sagte, ich glaube, wir sind falsch. Und das war so ein richtiger Schlag in die Magengegend, wo ich dachte, nee, bitte nicht. Dann sind wir dann wieder hoch. Das war auch so eine versetzte Treppen wieder hoch. Und dann waren aber wieder Kennzeichnungen. Dann sind wir wieder runter. Und dann dachte ich schon, ja, okay, aber wenn Kennzeichen da ist, dann muss es ja eigentlich richtig sein. Aber es dauerte ewig, diese Verpflegung kam. Und ich habe wirklich gedacht, wir sind falsch. Wir sind falsch, das kann nicht sein. Es sind irgendwelche anderen Trails, auf die wir gekommen sind, die gar nicht zu unserer Strecke gehören. Also man fantasiert auch nach so anderthalb Nächten ohne Schlaf so ein bisschen rum. Und dann war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, wenn wir das jetzt nicht finden, dann hast du diese ganzen 26 Stunden bis dahin einfach für umsonst gemacht. Weil dann kannst du nicht ins Ziel, dann bist du einfach, obwohl es dir körperlich eigentlich gut geht, kommst du nicht ins Ziel. Das war echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee. Und gleichzeitig war es aber auch ein Moment, wo ich dachte, ich gebe dieser Sache hier noch 10 Minuten, dann könnt ihr mich hier alle mal. Ich sehe jetzt nicht rum, hier irgendwie rum zu überlegen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Also der Kopf war dann wirklich schon an so einem Punkt, sehr wenig Kompromissbereitschaft nur noch mit sich brachte. Da kam uns Gott sei Dank ein Fahrradfahrer entgegen. Keine Ahnung was, also auch da, kenne seinen Namen nicht, aber das Gesicht habe ich in den letzten 2,5 Tagen so oft gesehen und immer positiv, immer anfeuernd. Und der war da auch wieder plötzlich aus dem Nichts, steht er einfach mitten im Wald. Und hey, super geil. Ich so, ja, ist hier, sind wir richtig? Ist das, kommt die Verpflegung gleich? Ja, ist noch ein Stück, aber ihr seid richtig. Ich dachte, ja, danke. Und dann sind wir rein in diesen Anstieg. Und ja, ich weiß ja noch vom letzten Jahr, was das da für ein absolute Stimmungsexplosion nochmal war. Ja, also das hat einen damals ja nochmal in den Trainingsausgangszustand quasi, weil man das Gefühl hatte, ja, welche Kilometer sind wir denn schon gelaufen? Wir fetzen hier hoch. Ich war mir ja bewusst, dass das nicht so sein konnte nachts um 4. Das war schon ein bisschen enttäuschend. Ja. Immerhin waren aber 2 Jungs da. Shoutout an die beiden, die mir einen nassen Schwamm mit kühlem Wasser gereicht haben. Erst auf Englisch angefeuert haben, dann hat sie mein Namensschild gesehen, wir können ja auch Deutsch sprechen. Ja, super lieb von den beiden. Dann ging es noch wieder ein Stück weiter hoch, dann wieder eine Verpflegung und dann geht es nochmal so, da stand wieder auf dem Schild 300 Höhenmeter. Stimmte nicht. Dann schreibt man 450 drauf. Kann ich mich darauf einstellen. Aber 300, denke ich halt auch, es sind 300. Ja. Also, da war es wirklich doppelt schade, dass du nicht da warst, weil ich bin sicher, diese Schimpftirade hättest du aufgenommen. Ich war so am Limit, dass ich wirklich das. Und auch da mehrfach an Punkten einfach gesagt: Das war's. Ihr pünkt mich hier alle mal. Und dann aber, dann sinkt so langsam die Erkenntnis, dass du denkst: Aha, und jetzt? Was willst du machen? Nach Hause laufen oder was? Ja, mach halt. Dann kannst du auch ins Ziel laufen.
Ja.
Ich war echt so verzweifelt, dass ich dachte, das kann nicht sein. Dann gibt es plötzlich so eine Wiese, wo ich denke, hä, es ist dunkel. Wie soll ich wissen, dass das richtig ist? Ich gehe jetzt nicht auf Verdacht irgendeine Wiese hoch. Habe ich doch gemacht. Und da war wirklich happy, dass es dann in den Downhill ging und nur gedacht habe, ja, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja.
Das heißt, diese orangenen Punkte von der Markierung, die hat man gar nicht so gut gesehen nachts?
Ach, da muss man mal sagen. Also ich verbinde gerne mal die Veranstalter vom Madeira Ultra Trail und
mit den Reflektierenden, ne?
Ey, das war wirklich Premium. Also die hat man ja aus 3 Kilometer Entfernung gesehen. Hier waren halt, ja, die waren jetzt nicht unsichtbar, aber im Verhältnis zu anderen Markierungen, wie wir es auf Madeira hatten, teilweise schwer zu sehen. Ja. Mhm.
Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, ist das Thema Gels. Gels ist ja, das war ja unser Thema auf Madeira. Das war ein bisschen der Grund für, also deine Gels mit dem regelmäßigen Koffein-Intake war ja der Grund, dass du ein paar Probleme hattest bei Madeira Ultra. Wie war das hier?
Ich habe da wirklich ein Learning für mich rausgenommen. Also ich habe da sehr umsichtig bin ich damit umgegangen. Ich habe ein paar eingesetzt, aber die dann auch bewusst in den frühen Morgenstunden, ne, wenn man so einen kleinen Kick braucht und dann aber sehr dosiert, maximal 2, also dann maximal 200 Milligramm im längeren Zeitraum. Ich bin in diesen Lauf reingegangen, natürlich auch wieder mit wahnsinnig vielen Gels und auch mit diesem theoretischen Möglichkeit, ich kann 2 pro Stunde nehmen, ich habe sie dabei oder habe sie in Dropbacks, habe ich bei weitem nicht geschafft. Bei weitem nicht. Hm? Aber ich habe es auch bewusst nicht gemacht, muss ich sagen. Ich habe durch dich auch hier Zimmernachbar, Master Good Vibe. Dritter Platz, irre, was der Typ hier ja, performt
das,
hat.
Das, also, das hätte ich gleich eh noch gesagt. Irre. Er ist in 25,5 Stunden ist er da reingebottet, als es noch hell war oder gerade gedämmert
absoluter
hat.
Absoluter Wahnsinn.
Ist ja. Absoluten Respekt, wenn man überlegt, wie schnell man diese Downhills machen muss. Ja. Weil hoch wird er nicht viel schneller gewesen sein, glaube ich, weil auch die
sicherlich auch, aber, genau, aber der Game Changer ist das zu runter.
Ja. Ja, ja. Also da wirklich René, Chapeau, Alter.
Na, und der hat mir eben den guten Tipp gegeben. Er hat mich mit seinem Auto runtergebracht bis zur Startlinie. Wir haben so ein bisschen oberhalb unser Quartier gehabt. Der hat halt mir den Tipp gegeben, ist das normale Essen, was du an den VPs kriegst. Das habe ich versucht zu beherzigen und vor allem Suppe. Das war mega. Und Gurke mit Salz. Auch sehr gut, gerade bei den heißen Temperaturen. Von daher habe ich, ja, mir ist bewusst, dass in der Suppe nicht so viele Kohlenhydrate sind wie in 10 Gels, schon klar. Aber man kann dann den Energiehaushalt vielleicht besser regulieren. Das war auf jeden Fall gut. Nicht auf Teufel komm raus zu versuchen, diese 2 Gels pro Stunde irgendwie reinzukloppen gegen das innere Gefühl. Und vor allem im letzten Drittel ist es mir wieder besser gelungen, die Dinge auch nach Gefühl zu nehmen. Da waren es vielleicht auch mal 3 in der Stunde, wenn man das Gefühl hatte, ich brauche jetzt mehr Energie. Ich fade gerade so ein bisschen aus. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja,
wenn es also zum Beispiel bergauf ging, oder?
Ja, bergauf. Oder wenn man auch wusste, jetzt kommt dann demnächst wieder ein längerer Anstieg. Ja, also wo du einfach über einen längeren Zeitraum noch die Energie brauchst. Und man vielleicht auch im Anstieg selber nicht die Lust oder die Muße hat, sich was zu essen zu nehmen. Ja, also ein bisschen vorgefuttert quasi.
An der Stelle vielleicht mal einen kleinen Shoutout an Dextro Energy, denn ich habe freundlich gefragt, ob die mir was zuschicken für die Zugspitze. Haben sie gemacht, ich habe noch sehr viel übrig. Aber vor allen Dingen habe ich nämlich gefragt, weil die nämlich ganz viele unterschiedliche Produkte haben. Das heißt, es ist nicht nur Gel, sondern die haben auch die Gels, die Liquid Gels, die haben aber vor allen Dingen diese Energy Gums, die habe ich dir, glaube ich, auch mal auf Madeira gegeben.
Die hatte ich tatsächlich auch dabei, habe ich auch ein paar von genommen.
Ja. Und sehr gut. Die finde ich super, weil einerseits haben die unterschiedliche Zusatzstoffe, also mal mit Koffein, mal mit extra mit Salz. Und ich habe von denen auch die diese Riegel probiert und ich finde, einen Mix zu haben von unterschiedlichen Konsistenzen alleine, das ist schon mal ein Gamechanger. Weil wenn du immer wieder das gleiche Gel probierst,
ja,
dann hängt dir das irgendwann zum Hals raus. Deswegen ist auch so eine Suppe wirklich eine richtig gute Alternative, einfach nur für den Kopf und halt nur fürs Salz. Und wenn ihr mal Dextro Energy ausprobieren wollt für euren Ultra Run oder auch für Trainings, also wenn ihr auch mal 20, 30 Kilometer macht oder auch mal 15, vor allen Dingen, wenn es warm wird, auch ein Game Changer, da wirklich sich mal zu verpflegen während eines Trainingslaufs und da gerne einfach mal den Code KRAFT15 benutzen für 15% auf die ganzen Produkte und das könnt ihr machen auf dextro-energy.com. Und damit zurück zum Downhill.
Ja.
Da hast du mir nämlich geschrieben, ich war schon wach.
Auch irre, dass du dir extra den Wecker stellst. Aber es war so schön. Ich habe auch so viele Nachrichten während des Laufs bekommen über Instagram von Leuten, die gefolgt sind, die supportet haben, so positiv. Das hat auch echt sehr, sehr viel geholfen, gerade durch die Nächte so durch, dass man das Gefühl hatte, wow, was machen die Leute? Es ist 3 Uhr in der Nacht, warum sind die nicht schlafen?
Ja, krass. Ja. Auch nicht mehr gestürzt, wenn du aufs Handy geguckt hast?
Nee, also ganz ehrlich, und das hat man, glaube ich, auch in meinen Stories gesehen, die kamen nur noch, wenn ich gerade aus der VB rausgebottet bin, weil man da so irgendwie ein paar Schritte dann erstmal wieder gegangen ist. Da war ich mir wirklich, ich wollte kein Risiko mehr eingehen.
Ja, zu Recht. Ja. Zu Recht. Aber ich finde, also das sage ich ja immer, mich lenkt das ja immer ab. Also Nachrichten checken einerseits, aber auch immer den Content zu machen. Aber klar, je später es wird, keine Chance, sich da auch noch auf 2 oder 3 Sachen gleichzeitig zu konzentrieren zu können.
Ja.
Aber dann hast du mir geschrieben, Downhill, hast mir noch einen Live-Standort geschickt, da habe ich nochmal kurz gesagt, nee. Der ist für eine Stunde, schick mal später. Spar dir mal den Akku, den musst du eh nochmal schicken.
Hab mich ein bisschen frustriert, muss ich sagen. Weil normalerweise, wenn man sowas schickt, hab noch 10 Kilometer Downhill, würde man so denken, ach ja geil, 3/4 Stunde ist er ja spätestens hier. Leute nur so, schick mal, wenn du näher dran bist. Danke.
Ja, da habe ich nochmal ganz kurz die Augen zugemacht. Gut, dass du deinen Autoschlüssel leer gelassen hast. Dann bin ich Gott sei Dank an die Rezeption und die war auch besetzt, dort mal zwei kalte Biere geholt, dann runtergefahren. Das ist natürlich Todes, also war ja mitten in der Nacht, war um 4:30 Uhr bist du, glaube ich, gekommen, 4 Uhr war ich unten.
Ja.
Hab noch ein paar Nachrichten gelesen, habe ja auch ganz viel Zuspruch bekommen für meinen DNF und habe dann wirklich mich richtig gefreut, dass du da kommst. Und jetzt, du hast mir dann ja den Live-Standort geschickt, den beobachte ich die ganze Zeit und denke, es ist jetzt nur noch geradeaus. Und dann sehe ich, du biegst rechts ab. Dann denke ich, okay, ja gut, dann ist das wahrscheinlich die Strecke. Dann sehe ich, du läufst wieder zurück. Und dann dachte ich, der hat sich doch nicht jetzt wirklich auch noch auf den letzten 500 Metern verlaufen.
Ja, also vielleicht muss man auch da nochmal sagen, das soll ja überhaupt keine Kritik am Veranstalter sein. Gar nicht, null, weil der sagt übrigens, ladet euch diese
Strecke auf die Uhr.
Tracks, ja, auf die Uhren. Das ist gefälligst, ne, eure Pflicht und Schuldigkeit. Und aus Gefälligkeit machen wir auch noch Markierungen. Ja, hatte ich jetzt nicht auf der Uhr. Bin ein großer Freund mich und freue mich über ihre Markierung. Ne? Also bin ja vielleicht ein bisschen oldschool. In dem Fall hat dann entweder eine gefehlt oder ich habe sie nicht gesehen. Da war ich wieder irritiert und denke, was mache ich denn jetzt? Wo muss ich denn sagen? Ja. Aber auch da, ich meine, das ist im Ziel ja auch gemerkt, das macht schon was mit einem, wenn man zwei Nächte gar nicht pennt. Also das kognitive Vermögen nimmt doch ein bisschen ab.
Also zuerst mal muss man ja sagen, wie ich finde, du sahst extrem frisch aus. Also dafür, dass du fast zwei komplette Nächte nicht gepennt hast, würde ich sagen, letztes Jahr bei der Zugspitze sahen wir fertiger aus nach nur einer Nacht ohne Schlaf. Und dann ging es nämlich los mit der kognitiven Leistungsfähigkeit. Und das kenne ich sonst nur von Festivals, wenn man auch so zwei Nächte hintereinander, zwei Stunden schläft, ein bisschen verklatscht ist und dann mitten im Gespräch einfach den Faden verliert, aber so richtig, dass man einfach während des Sprechens eine Pause macht und dann sagt, Moment, worüber haben wir gerade gesprochen? Und so warst du natürlich auch, aber...
Boah, das fand ich fast schon erschreckend. Ich konnte ja wirklich keine zwei Sätze mehr gerade aussprechen. Jetzt hatte man vorher natürlich auch viel Zeit für sich alleine und nur in seinen Gedanken irgendwelche Worte hin und her geschubst. Aber das war echt schon... Also das habe ich so nicht kommen sehen, dass man so gar keinen Satz mehr vollständig hinkriegt. Es war aber auch wirklich Zielstrich und dann fiel alles ab. Also dann war schon, am liebsten hätte man sich da direkt irgendwo auf die Straße gelegt.
Ja, das glaube ich. Ja. Was waren die größten Cravings? Was ist das, was du am meisten wolltest? Ein Bett? Eine Dusche?
Ich hatte dir ja vorher geschrieben, als du geschrieben hast, soll ich irgendwas mitbringen, worauf hast du besonders Lust? Das war zu der Zeit, als es noch so warm war. Und mein Körper gesagt hat, trinken, 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 trinken. Hab ich gesagt, irgendwelche kalten Getränke, bitte. Als ich dann im Ziel war, war das irgendwie gar nicht mehr so im Vordergrund. Dann war es auch nicht mehr so heiß. Und dann war es echt relativ schnell einfach nur Dusche. Also auch da nochmal so einen prüfenden Griff an Beine und andere Extremitäten gewagt und gedacht, na, kann man auch morgen duschen, aber da war sehr schnell, nein, es geduscht werden muss auf jeden Fall noch.
Ja. Aber einfach nur, weil keine Energie dafür.
Ja, also war einfach fertig, ja, schon fertig. Ja.
Warst du fertiger als nach Madeira, nach den 123 Kilometern?
Ja, aber der Hauptunterschied war einfach noch länger kein Schlaf, glaube ich. Das würde ich sagen. Am Anfang, wo wir beide zusammen losgelaufen sind, kann ich mich sehr gut erinnern, wie wir beide komplett euphorisch gesagt haben, das rollt ja ganz anders hier. Also das ist ja wunderbar, wie man hier auch mal ein bisschen Strecke schafft. Das relativiert sich dann irgendwann. Ne? Also dann waren hinten in diesem Klettersteig habe ich dann irgendwie 30 Minuten pro für einen Kilometer gebraucht. Und auch in den Downhills stand da kein 5er Schnitt mehr. Das hat sich ganz schön relativiert am Ende. Ne? Und dann, was in Madeira ja gar nicht so ein Thema war, mit so steinigem Untergrund, wo
mit
man
so Geröll, ja, was
Geröll
wegrutscht,
und
ne?
sowas. Ne?
Ja, ja, ja.
Das ist halt hier super präsent und ja, kannst du dir dann aussuchen, was man weniger mag. Also es ist beides hinderlich, wenn es darum geht, dass man sagt, ich würde jetzt gerne einfach mal ein bisschen Strecke schaffen.
Ja, da kann man dann nur mit kurzen Bodenkontakt und das geht mit hoher Geschwindigkeit dann schnell voranschreiten. Ne?
Und auch Technik.
Ja, ja, genau. Wenn die Technik nicht da ist, dann geht das gar nicht.
Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Der erste 100-Meilen-Lauf. Ist das der letzte?
Also nach Madeira war es ja tatsächlich so, dass ich schon da sofort nach dem Ziel gesagt habe, den Scheiß muss ich mir nicht geben, und Zut überlege ich auch mal ganz, ganz ernst einmal darüber, ob ich das wirklich machen will.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, also wenn du nicht gesagt hättest, wir laufen zusammen, hätte ich es nicht gemacht.
Ah, krass.
Weil dazu hat Madeira mir zu wenig Spaß gemacht. Jetzt muss ich sagen, der Lauf als solches war allein schon, ich bin da irgendwie auch so ein schön Wettermensch, das war geil. Dieses in den Bergen zu sein, wenn die Sonne auf und unter geht, das ist toll.
Mhm. Also nicht der letzte.
Ja, also sagen wir es mal so, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich mich sofort wieder anmelden muss. Wenn du das Ziel weiterverfolgst, wäre ich, glaube ich, sehr schnell überzeugt, dass ich mitmachen würde.
Also ich hätte ja jetzt was, du bist ins Ziel angekommen vor 14 Stunden. Ich gebe dir noch 10, bis du sagst, du machst noch einen 100 Meiler. Also das geht sehr schnell, finde ich. Denn ich bin auch ins, jetzt kurz mal ganz kleinen Sprung oder großen Sprung zurück zu mir. Ich war da unterkühlt in dieser Verpflegungsstation. Hab gewartet, bis wir losfahren. Dann war das eine Stunde Fahrt bis zum Ziel. Dann war ich um 5.30 Uhr im Ziel, musste zu Fuß hoch zum Hotel. War um 6 Uhr da. Hab ganz viel Zeit nochmal gehabt, um drüber nachzudenken. War natürlich ein bisschen geknickt und hab mir echt gesagt, so, das war's jetzt. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Warum immer weiter? Warum immer höher? Warum tue ich mir die Scheiße überhaupt an? Bin dann hier, hab dann noch gedacht, komm, ich dusche mich, ausgezogen, irgendwie hab mich hingelegt, gedacht, ja komm, gleich ist Frühstück, gehe ich nochmal frühstücken, weil ich hatte einfach Bock auf was Salziges. Und hab da schon gemerkt, ja, Laune wird dann doch besser. Und als ich dann ja noch den Tag über Zeit hatte, drüber nachzudenken, ist mir dann klar geworden, natürlich komme ich wieder nächstes Jahr und mache diese 160 Kilometer. Natürlich. Es ist Wahnsinn, wie schnell man vergisst, wie anstrengend das ist. Also ich denke zurück und denke, ja, war schon anstrengend, aber ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ne? Also das Gehirn ist wirklich abgefahren, wie das so den Schmerz ausblendet oder gar nicht erst abspeichert. Und dann habe ich heute nochmal zu geschlafen, als ich schon wach war, habe ich überlegt, was macht mir wirklich am meisten Spaß und wie trainiere ich vielleicht für das nächste Mal? Und ich glaube, es sind einfach kurze Trails. Weil wenn ich hier Leute, also das ist ja absurd, da haben wir uns heute kurz drüber unterhalten, die Relationen, die man hat, ja, die sind ja absurd. Also auch gestern, wir hatten hier so ein cooles, ein kleines Get-Together mit Garmin, mit den ganzen Athleten und Athletinnen, die auch unterschiedliche Strecken dann gemacht haben, heute oder gestern. Und dann, wenn du so rumfragst, dann erzählt jemand, ja, ich mache einen Mittenwald-Trail, 44 Kilometer. Und dann merkst du so, wie die Reaktionen sind. Ja, krass, klingt wenig. Und das ist schon fast so, als müsste man sich dafür entschuldigen. Irre, ne? Dass man so nur einen Marathon macht, mit nur, weiß ich nicht, 2.500, 3.000 Höhenmetern. Das ist schon absurd.
Und ja, also die Wahrnehmung spielt einem da einen bösen Streich, dass kann man nur so sagen, ja.
Also, und deswegen, ich glaube, wenn ich ein paar Mal mache in der nächsten Zeit, ich weiß nicht, ob in diesem Jahr nochmal einer kommt, dann wird's was Kurzes sein, bis zur Zugspitze nächstes Jahr, um vor allen Dingen ein bisschen zu trainieren, wie es ist, Downhill ein bisschen schneller laufen zu können, weil dann auch der Fokus ist da, die Energiereserven sind voll, wenn man halt so in Anführungsstrichen nur 40 oder 60 Kilometer macht. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt wirklich, das ist ja schon so ein Signal des Körpers. Also der Schnupfen ist ja nur ein Symptom von dem, was sonst im Körper da abgeht. Und das Immunsystem ist ja nicht ohne Grund runtergerockt. Und ich will dann doch ein bisschen mal, ich glaube, ich muss mal einen Gang runterschalten. Das ist so mein Wake-up-Call gewesen, was mich auch den ganzen Tag beschäftigt hat. Und dann muss ich ehrlich gestehen, mir hat ganz stark bei diesem Ultra gefehlt, Zeit mit mir selber zu verbringen und mit meinen Gedanken und so ein bisschen zu sortieren. Stattdessen war es 90% der Zeit, soll ich aufhören oder nicht? Was ist der Grund, warum ich krank bin? Und ganz viel Zweifel und ganz viel negative Gedanken. Und das ist das, was ich würde nicht sagen, den Lauf schlecht in Erinnerung lässt, aber schon mich noch mal ein bisschen überlegen lässt, mache ich jetzt in 2 Monaten, 3 Monaten den nächsten 100-Kilometer-Lauf? Weiß ich nicht.
Also wir haben ja auch darüber gesprochen, als du deine Entscheidung eigentlich schon getroffen hattest. Ich fand, du hast das sehr gut rausgearbeitet, was die Dinge sind, auf die du da besser achten willst, und kann dich da nur drin unterstützen, dass es gut ist. Ich glaube, das wird dir helfen, deinen Fokus da auch zu behalten, und von daher ist da ein guter Plan, aber auch schon geil. Kurz gespiegelt nochmal, ich mache jetzt die kürzeren Sachen, so 40 bis 60 Kilometer. Ja, da es gibt auch 15 oder 16 Kilometer Läufer.
Ja, da lohnt sich die Anreise nicht.
Ah, verstehe.
Aber ja.
Ein letzten Punkt, der mir gerade aufgefallen ist, weil du das hast gesagt, ich hätte das im Ziel genauso empfunden. Und wir beiden sind ja auch immer diejenigen, die sagen, aha, vor allem du hast das anfangs immer gesagt, diese ganze Pflichtausrüstung, was soll der Mist? Wie schnell einem kalt wird, weißt du erst, wenn du das irgendwie mal selber erlebt hast. Du hast dann abgebrochen, du hast selber gesagt, in kürzester Zeit warst du unterkühlt. Ich bin ins Ziel gekommen, die ganze zweite Nacht gedacht, geil, nur T-Shirt, selbst ganz oben habe ich nichts gebraucht. Du kommst ins Ziel, die Energie fällt ab und plötzlich hast du das Gefühl, wer hat denn hier den Kühlschrank eingeschaltet? Ne? Mhm. Also von daher, Shoutout, immer gut, seine Pflichtausrüstung dabei zu haben, weil die brauchst du in dem Moment, wo keiner da ist. Ne? Jetzt warst du da, ich bin mit dem Auto direkt, ich konnte direkt duschen. Wenn mir das am Berg passiert wäre, die Situation möchte ich nicht haben und dann nichts überzuziehen.
Mhm. Ja, und mit der richtigen Ausrüstung tut das ja nicht weh.
Genau, dann kann man da auch, mehrere Stunden mit verbringen.
Ja. Ja. Hey Gerd, vielen Dank mal wieder für dieses Abenteuer. Schade, dass wir das nicht zu zweit machen konnten, aber ich freue mich auf das nächste. Ich glaube mal nicht, dass das das letzte gewesen ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal was futtern und genieß nochmal einen Tag Garmisch.
So machen wir es. Danke, Eugen.
Besten Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Dankeschön.